Es begrüßt Sie recht herzlich, André Stiefenhofer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Katechismus-Sendung. Wir fragen uns heute wieder wie jeden Dienstag, was sagt der Katechismus zu den Sakramenten? Und die Fragen zu diesem Thema, die stellen wir uns nicht alleine, sondern ich darf zu dieser Sendung wieder Dekan Ludwig Gschwind begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Dekan Gschwind, heute geht es weiter mit den Sakramenten. Könnten Sie vielleicht unseren Hörern noch mal kurz erklären, warum die Liturgie die Grundlage für die Sakramente ist?
Ja, die Sakramente sind ja das, was Jesus uns geschenkt hat und was wir von Jesus erhalten haben, das feiern wir in der Liturgie. Jedes Sakrament ist immer auch eine liturgische Feier. Ob wir an die heilige Taufe denken, ob wir an die heilige Beichte denken, es ist ja das Sakrament der Versöhnung, die Feier der Versöhnung, es ist die Eucharistiefeier, die Feier der Eucharistie. Also wir können die ganzen Sakramente immer als jeweils eine Feier bezeichnen. Und Jesus selber hat uns die Sakramente geschenkt, damit wir den Weg zum Himmel gehen können.
Vielleicht könnten Sie uns auch an dieser Stelle heute wieder eine Definition geben am Anfang. Was ist denn ein Sakrament?
Ja, jedes Sakrament will dem Menschen helfen, dass er in den Himmel kommen kann. Sakramente sind Zeichen des Heils. Und ein Geschenk des Herrn an uns, ob das das Sakrament der Ehe ist, ein Geschenk, das der Herr macht, das Sakrament der Buße, der auferstandene Herr, macht dieses Geschenk am Abend des Ostersonntags. Jedes Sakrament ist ein Geschenk.
Sozusagen eine Hand, die uns Gott reicht, die uns in den Himmel hochziehen will.
Genau.
Nach dieser Erklärung können wir also wieder einsteigen in die heutigen Texte im Katechismus. Wir waren stehen geblieben auf der Seite 307 im Katechismus der katholischen Kirche. Wenn Sie Lust haben, können Sie auch gerne, wenn Sie ihn zur Hand haben, den katholischen Katechismus nehmen. Und auf der Seite 307 lesen wir da über die sakramentale Heilsordnung. Ich lese nun mal den ersten Abschnitt vor. Und liebe Zuhörer, wie gesagt, lassen Sie sich nicht abstrecken, wenn das alles ein bisschen kompliziert klingt. Dekan Gschwind wird es im Anschluss alles nochmal mit seinen eigenen Worten erklären. Die sakramentale Heilsordnung. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wurde am Pfingsttag die Kirche der Welt offenbar. Die Ausgießung des Heiligen Geistes lässt in der Vermittlung des Mysteriums eine neue Zeit anbrechen, die Zeit der Kirche, in der Christus durch die Liturgie seiner Kirche sein Heilswerk kundtut, vergegenwärtigt und mitteilt, bis er kommt. Während dieser Zeit der Kirche lebt und handelt Christus fortan in und mit seiner Kirche auf eine neue, für diese neue Zeit eigene Weise. Er handelt durch die Sakramente, die der Kirche des Ostens und des Westens gemeinsame Überlieferung nennt das sakramentale Ökonomie. Diese besteht in der Mitteilung oder Ausspendung der Früchte des Pascha-Mysteriums Christi in der Feier der sakramentalen Liturgie der Kirche. Dekan Gschwind, was will uns das sagen?
Also das Entscheidende ist das Pfingstfest. Vom Pfingstfest aus geht die Kirche hinein in die Welt. Wir wissen ja, dass der Herr am Kreuz in der Stunde, wo sein Herz durchbohrt wird, die Kirche praktisch stiftet. Das ist eigentlich die Stunde der Kirche. Aber richtig in die Welt hinein geht sie erst nach dem Pfingsttag, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wird über die im Abendmahlsaal Versammelten, die ja voller Angst und Sorge vorher sind. Und sie gehen nun hinaus, Petrus predigt und die Menschen verstehen ihn. Und an diesem Tag kommen 3000 zum Glauben. 3000 werden getauft. Man muss sich das einmal vorstellen, was das für eine gewaltige Bewegung war. Das ist die Stunde, wo die Kirche hineingeht in die Welt und jetzt die Kirche natürlich auch in den Sakramenten lebendig wird. Taufe. Dann kommen sie zusammen zum Brotbrechen. Sonntag für Sonntag, der Tag des Herrn, nimmt da seinen Anfang. Also die Sakramente, dann der Heilige Geist wird immer wieder herabgerufen auf Menschen, die in Samaria, die haben noch nie was vom Heiligen Geist gehört. Und da geht Petrus und Johannes hinunter und spendet ihnen den Heiligen Geist. Und so geht die Kirche nun hinein in die Welt und jeder, der getauft ist, der ist ein Zeuge für Christus, er verkündet den Glauben weiter, nimmt andere mit. Dadurch ist diese große Bewegung ja auch entstanden, der Kirche, dass einer den anderen mitgenommen hat. Nicht so, dass jeder sagt, da muss Obacht geben, dass dich da keiner verführt, sondern das war ein Aufbruch der Liebe Gottes in diese Welt hinein, der Erlösung, das Wissen um das Erlöstsein, wo die Menschen fragen, Petrus, was müssen wir tun? Kehrt um und lasst euch taufen. Das ist ja immer das Entscheidende, die Umkehr und die Taufe.
Das heißt, der Heilige Geist hat sozusagen diesen Impuls gegeben und er ist es, der die Sakramente überhaupt erst ermöglicht.
Ja, es ist immer ein Zusammenwirken von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mhm. Das ist immer diese dreifaltige Bewegung.
Aber das Hauptereignis an Pfingsten war ja, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde über die Jünger. Das heißt, was war denn vorher? Gab es den Heiligen Geist da noch gar nicht?
Den Heiligen Geist gibt es von Anfang an.
Unter den Menschen, meine ich jetzt.
Der Heilige Geist ist von Anfang an da, aber jetzt kommt er mit der ganzen Kraft herab.
Das heißt, die Kraft der Sakramente ist...
hinein, diese Sendung. Es geht ja um die Sendung auch. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist.
Das heißt, der Heilige Geist sendet die Jünger aus. Der Heilige Geist ist die Grundlage der Kirche und ohne ihn sind die Sakramente nicht denkbar.
Ja, es ist eben nicht. Wir können das nicht so auseinander glauben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist immer eins und bei jeder heiligen Messe. Vater, Sohn und Heiliger Geist, immer ein Zusammenklingen. Da kommt einmal das eine stärker raus und einmal das andere. Bei der Schöpfung kommt der Vater stärker raus, bei der Erlösung der Sohn und beim Pfingstfest der Heilige Geist. Aber immer sind die drei eins.
Ja, das ist ja auch dieses Mysterium der Dreifaltigkeit, die ja auch hier in den Sakramenten zum Ausdruck kommt. Und in den nächsten Abschnitten im Katechismus wird das ja nochmal jetzt eher auf den Vater wieder hin ausgeglichen. Der nächste Abschnitt heißt ja, der Vater ist Ursprung und Ziel der Liturgie.
Das erste Kapitel wird ja dann überschrieben, das Pascha-Mysterium in der Zeit der Kirche. Da müssen wir ja zunächst einmal sagen, was ist denn überhaupt das Pascha-Mysterium?
Ja.
Pascha, das ist das österliche Geheimnis. Pascha, das ist zunächst einmal der Auszug aus Ägypten. Da denkt man an das alttestamentliche Volk, das Mose herausführt aus Ägypten, aus dieser Knechtschaft, aus dieser Unterdrückung, wo sie jahrzehntelang gelitten haben, unterdrückt worden sind und unablässig flehen, lieber Gott, führ uns heraus aus dieser Not, führ uns heraus aus diesem Zwang, aus dieser Unterdrückung, aus dieser Sklaverei, führ uns heraus. Das war das unablässige Gebet des Volkes Gottes. Und dann sendet Gott den Mose. Und Mose, den am brennenden Dornbusch beruft, er muss hingehen. Er muss den Pharao überzeugen, dass er das Volk ziehen lassen soll. Und Sie kennen ja die Geschichte, wie dann die 10 Plagen kommen und der Pharao nicht bereit ist, das Volk Israel ziehen zu lassen, obwohl der Nil sich rot färbt, obwohl Dunkelheit kommt, obwohl Heuschrecken, Frösche und was weiß ich alles kommt. Erst bei der 10. und letzten Plage. Das wird dann die Pascha-Nacht, wo die Anweisung kommt, die Israeliten sollen ein Lamm schlachten, das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen und sich bereit machen zum Aufbruch aus Ägypten. Stehenden Fußes, ungesäuertes Brot sollen sie essen. Stehenden Fußes sollen sie ihr Mahl einnehmen. Gegürtet, bereit sein. Und in dieser Nacht, Pascha, geht der Engel des Todes durch Ägypten und geht an den Häusern vorbei, an denen das Blut des Lammes ist. Während die anderen, die Ägypter, ihre Erstgeborenen verlieren bis hinauf zum Pharao. Und in dieser Nacht lässt der Pharao das Volk ziehen. Und dieses Ereignis, dieses Pascha, Vorübergang des Herrn, dieses Pascha hat das jüdische Volk durch die Jahrhunderte hindurch jedes Jahr aufs Neue gefeiert. Und es tut es bis zum heutigen Tag. Die Feier des Pascha mit dem ungesäuerten Brot, mit den Bitterkräutern, mit dem Wein, der auch immer zum Pascha-Mahl gehört, mit dem Segen über den Wein. Das alles gehört zum Pascha-Mahl dazu. Pascha ist also für die Juden ein Höhepunkt des ganzen Jahres. Und Jesus geht ja als Zwölfjähriger mit hinunter nach Jerusalem, um dort Pascha mitzufeiern. Und dann feiert der Pascha das letzte Abendmahl. Und dann heißt es das Pascha-Mysterium, also Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern, das ist wiederum das paschale Tritum, wo das Ganze wieder aufgenommen wird. Jesus stirbt am Kreuz, er ist sozusagen das Lamm, das sein Blut an die Pfosten streicht, um die Menschen zu retten. Und wer aufschaut zum Kreuz, der wird gerettet. Wer an mich glaubt, der wird gerettet. Das ist also das Pascha, das ist das Entscheidende, auch für uns, das neutestamentliche Pascha. Aber das hat sein Vorbild im Alten Testament. Das Pascha-Mysterium in der Zeit der Kirche. Und wir feiern jetzt in der Eucharistie, in den Sakramenten, wiederum dieses Pascha-Mysterium weiter.
Und das, was hat das jetzt mit den Sakramenten zu tun? Sie haben gerade gesagt, wir feiern das Pascha im Grunde in jedem Sakrament. Ich dachte, das Pascha, nun ja, das ist das Abendmahl, oder?
Ja, das, wissen Sie, das Erlösungsgeheimnis geht ja in alle Sakramente hinein. Das geht ja zum Beispiel Taufe. Da gehen wir in den Tod hinein und in die Auferstehung. Das ist Pascha.
Verstehen Sie? Das heißt, das Pascha-Mysterium ist in jedem Sakrament enthalten, genau, weil wir in jedem Sakrament die Erlösung feiern.
Ja, das können Sie auch beim Sakrament der Buße sehen. Ja.
Jetzt ist der Artikel 1, die Liturgie, Werk der heiligsten Dreifaltigkeit. Wir haben die Liturgie ja letztes Mal schon ein bisschen so überblickartig besprochen. Warum die Liturgie und woher kommt dieses Wort Liturgie? Sie haben erklärt, das Wort Liturgie bedeutet ursprünglich öffentliches Werk, Dienst des Volkes und für das Volk. Jetzt heißt es hier im Katechismus, der Vater ist Ursprung und Ziel der Liturgie. Ich lese nun einfach den nächsten Abschnitt. Es ist der Abschnitt 1077 auf der Seite 307. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn.
Paulus schreibt da im Brief an die Epheser, das ist ja ein Text aus dem Epheserbrief, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Da spricht er vom Himmel. Wir sind berufen, dass wir in den Himmel kommen. Und die Sakramente, die wollen uns ja helfen, diesen Weg zu gehen. Das ist aber Gnade, das ist Geschenk. Ja? Alles sind wir durch die Gnade Gottes. Das möchte Paulus da betonen.
Also dieser Abschnitt beginnt sozusagen mit der Aussicht dessen, was wir durch die Sakramente erreichen können.
Ja.
Das war ein Text übrigens aus Epheser 1, 3 bis 6. Wenn Sie keinen Katechismus zur Hand haben, können Sie ihn auch in der Bibel nachlesen. Gehen wir weiter. Es geht jetzt ums Segnen. Segnen ist eine göttliche Handlung, die Leben schenkt und dem Vater ihren Ursprung hat. Sein Segen ist zugleich Wort und Gabe. Auf den Menschen bezogen bedeutet das Wort Segen Anbetung und Selbstübergabe an den Schöpfer in der Danksagung. Vom Anfang bis zum Ende der Zeiten ist das ganze Werk Gottes Segen. Vom liturgischen Gedicht der ersten Schöpfung bis zu den Lobgesängen im himmlischen Jerusalem verkünden die inspirierten Autoren den Heilsplan als eine unermessliche göttliche Segnung. Von Anfang an segnet Gott die Lebewesen, insbesondere Mann und Frau. Der Bund mit Noach und allen lebenden Wesen erneuert diesen Fruchtbarkeitssegen trotz der Sünde des Menschen, durch die der Erdboden verflucht ist. Von Abraham an durchdringt der göttliche Segen die auf den Tod zulaufende Geschichte der Menschen, um sie wieder zum Leben, zu ihrem Ursprung aufsteigen zu lassen. Durch den Glauben Abrahams, des Vaters der Glaubenden, der den Segen entgegennimmt, wird die Heilsgeschichte eingeleitet. Jetzt folgen weitere Beispiele. Die göttlichen Segnungen zeigen sich in erstaunlichen, rettungbringenden Ereignissen. in der Geburt Isaaks, dem Auszug aus Ägypten, den Sie ja gerade schon erwähnt haben, das Pascha oder den Exodus, die Übergabe des verheißenen Landes, der Erwählung Davids, der Gegenwart Gottes im Tempel, im läuternden Exil und in der Rückkehr eines kleinen Restes. Das Gesetz, die Propheten und die Psalmen, die die Liturgie des auserwählten Volkes durchweben, erinnern an die göttlichen Segnungen und antworten darauf in Lobpreis und Danksagung. Ich lese das gerade noch fertig mit dem Segen, damit wir das dann abschließend behandeln können. In der Liturgie der Kirche wird der Segen Gottes vollkommen geoffenbart und mitgeteilt. Der Vater wird als Ursprung und Ziel allen Segens der Schöpfung und des Heiles anerkannt und angebetet. In seinem fleischgewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Wort überhäuft er uns mit seinen Segnungen und durch das Wort legt er uns die Gabe aller Gaben, den Heiligen Geist, ins Herz. Von daher versteht man die doppelte Dimension der christlichen Liturgie als Antwort des Glaubens und der Liebe auf die geistlichen Segnungen, mit denen der Vater uns beschenkt. Mit ihrem Herrn vereint und vom Heiligen Geist erfüllt, das ist wieder ein Zitat aus Lukas 10, 21, dankt die Kirche einerseits in Anbetung, Lobpreis und Danksagung dem Vater für sein unfassbares Geschenk. Andererseits hört die Kirche bis zur vollen Erfüllung des göttlichen Heilsplanes nicht auf, dem Vater von seinen Gaben die Opfergabe darzubringen und ihn anzuflehen, den Heiligen Geist auf die Opfergabe, auf die Kirche, auf die Gläubigen und auf die ganze Welt herabzusenden, damit durch die Gemeinschaft mit dem Tod und der Auferstehung Christi des Hohepriesters und durch die Macht des Geistes diese göttlichen Segnungen zum Lob seiner herrlichen Gnade lebendige Frucht bringen. Die Kang Schwind, Sie haben gerade schon gesagt, es geht hier eben um diese Gnade, um ein Zeichen des Ziels, auf das wir zustreben, durch die Sakramente. Was sagt uns denn dieser Abschnitt noch?
Ja, also da ist sehr ausführlich geredet vom Segen. Und der Segen, der spielt ja gerade im Alten Testament eine gewaltige Rolle. Wenn Sie daran denken, wie immer wieder aufs Neue vom Segen die Rede ist. Es wird ja da kurz angesprochen von Noach, aber dann besonders bei Abraham. Abraham, von dem Gott dann sagt, du sollst ein Segen sein. Der Abraham soll ein Segen sein für die Menschheit. Und dann geht's weiter mit Isaak, aber ganz großartig kommt mit dem Segen des raus bei Esau und Jakob. Esau und Jakob, wo der Esau das Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Jakob verkauft, um ein Linsengericht. Und dann geht's um den Segen des Erstgeborenen, wo er dann auf betrügerische Weise, könnte man sagen, dem Bruder Esau den Erstgeburtssegen des Vaters abluchst. Das heißt also, der Jakob, der weiß, was Segen bedeutet, während der Esau da keinen großen Wert drauf legt. So wie er keinen großen Wert auf das Erstgeburtsrecht legt, in völliger Verkennung dessen, was Erstgeburtsrecht bedeutet, hat er auch keinen großen Wert auf den Segen gelegt. Erst in der Stunde des Todes, da wird ihm bewusst, was Segen bedeutet. Da kommt also gerade in dieser Jakobsgeschichte, kommt sehr deutlich die gewaltige Kraft des Segens Gottes zum Ausdruck. Aber dann auch bei Aaron, der zum hohen Priester eingesetzt wird und der dann den aaronitischen Segen sprechen soll. Der aaronitische Segen, ein feierlicher Segen, der bis zum heutigen Tag gebetet wird. Gerade die evangelische Kirche pflegt es ja sehr stark, diesen aaronitischen Segen. Und so könnte man jetzt durch die Jahrhunderte hindurchgehen, wo immer aufs Neue vom Segen Gottes die Rede ist. Der Segen Gottes, der auf seinem Volk ruht, und der Segen Gottes, der natürlich auch immer wieder erfleht werden will. Und das haben wir ja im Neuen Testament auch. Der Herr segnet immer wieder, er segnet die Kinder, er segnet seine Jünger, er segnet unablässig, und diesen Segen, den gibt die Kirche bis zum heutigen Tag weiter. In jeder heiligen Messe steht ja der Segen am Ende des Gottesdienstes, wo der Segen auf die Gläubigen herabgerufen wird. Auch sie sollen ein Segen sein und hineingehen in die Welt und den Segen Gottes hineintragen zu ihren Mitmenschen.
Ja, der Segen, also auch ein Teil der Sakramente, ein Aspekt der Sakramente, natürlich nicht der hauptsächliche, aber eben auch vorhanden.
Jetzt finden Sie also auch immer wieder, wenn Sie daran denken, bei jeder heiligen Taufe steht am Ende der Segen. Wenn Sie das Sakrament der Buße, die heilige Beichte empfangen, steht am Ende der Segen. Bei der Eucharistie steht der Segen. Ja, bei der Firmung, der Bischof, der zeichnet das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn. Bei der Krankensalbung wird das Kreuz auf Stirn und Hände gezeichnet. Also immer wieder, auch bei der Trauung. Also immer wieder der Segen Gottes wird herabgerufen. Schauen Sie bei der Trauung, der große Brautsegen, der über das Brautpaar herabgerufen wird.
Ja, jetzt haben Sie ja vorhin diese Geschichte aus dem Alten Testament erwähnt. Wem der Segen nicht wichtig ist, dem nutzt er auch nichts. Ist das auch in den Sakramenten so, wenn ich jetzt mein Kind taufen lasse und das Kind will diese Taufe nicht, wird sie dann später in der Firmung vielleicht nicht bestätigen? Hat diese Taufe da nichts gebracht?
Na, Taufe ist, das ist unauslöschlich. Also die Taufe, dieses Sakrament, das hat eine solche Gewalt, das kann, da können Sie zehnmal aus der Kirche austreten, die Taufe können Sie nicht mehr wegputzen.
Gibt es andere Sakramente, die diese Gewalt nicht haben? Weil Sie jetzt sagen, diese Taufe hat eine besondere Macht.
Ja, die Taufe ist das grundlegende Sakrament. Ich meine, wenn Sie jetzt ein anderes Sakrament hernehmen, wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir, eine Ehe eingehen würden und die Voraussetzungen stimmen nicht, dann Ehe kann ja auch annulliert werden, wenn sie nicht gültig geschlossen wird.
Ja, also ich muss schon bereit auch dazu sein, dieses Sakrament jetzt als das, was es ist, anzuerkennen. Muss ich denn auch das Sakrament in seinem vollen Umfang verstehen, wie wir das jetzt hier besprechen? Oder
das
reicht
muss
es?
Ich nicht alles verstehen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Beichten gehen und überhaupt keine Reue haben, dann kann der Priester zehnmal sagen, deine Sünden sind dir vergeben, sie sind dir halt nicht vergeben. Wenn ich meine Sünden nicht bereue und nicht den Willen habe, es besser zu machen.
Das heißt, die Sakramente sind auch kein Heilsautomatismus?
Nein, nein.
Man muss immer noch selber etwas dazu tun.
Immer mit der Gnade Gottes auch mitwirken.
Wenn ich das alles hier mit dem Segen höre, da fällt mir eine Frage ein, die mir vor kurzem eine Frau gestellt hat. Es heißt immer, Gott segnet die Menschen. Aber wenn wir uns mal das Buch Genesis anschauen, nach dem Sündenfall verzeiht er ihnen nicht einfach. Segnet sie, verzeiht ihnen und alles ist gut. Da hat mich diese Frau gefragt, wenn ich mir vorstelle, mein Kind stellt sich gegen mich und versündigt sich gegen mich, so wie es der Mensch im Sündenfall gegen Gott getan hat. Da hat die Frau gesagt, ich würde ihn trotzdem verzeihen und ihn nicht aus dem Garten Eden vertreiben. Warum tut Gott das nicht? Warum verzeiht er dem Menschen nicht einfach? Warum diese ganze blutige Geschichte mit dem Lamm?
Ja, also da muss man auf der einen Seite sehen, dass Adam und Eva natürlich eine ganz andere geistige Erkenntnis hatten, wie wir, die gebrochene Menschen sind. Also wir sind ja alle durch die Erbschuld schon tangiert. Also unser Verstand, unser Wissen ist schon nicht mehr in dem Maß so groß, wie das Adam und Eva hatten. Die hatten also schon, wie bei Maria. Maria, die hat auch dieses ganz große Wissen gehabt. Und deshalb kann sie auch ja sagen. Also ich meine, da liegt eine ganz gewaltige Schuld natürlich vor, die wir gar nicht im Letzten begreifen können. Adam und Eva, die waren von Gott in einer Weise auserwählt und sind gescheitert, weil sie sich selber gesucht haben, weil sie zu stolz waren, weil sie sich dem Willen Gottes nicht gebeugt haben. Das ist ja immer das Entscheidende. Und die haben ja, ich meine, es war ja auch so, dass Gott ihnen gesagt hat, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann werdet ihr sterben.
Gut, aber man sagt Kindern auch oft, fasst nicht den Stacheldraht an und sie tun es dann trotzdem und man tröstet sie dann eher, anstatt dass man sie züchtigt.
Ja, aber die haben ja nicht den Verstand, oder? Das können Sie nicht vergleichen mit Adam und Eva und ihrem wirklich uns 100-mal überragenden Verstand, den die gehabt haben.
Das heißt, Gott richtet nicht selber, sondern die Menschen haben sich selber gerichtet, dadurch, dass sie ihren freien Willen missbraucht haben.
Genau, sie sind ja im Ungehorsam gewesen.
Gut, das war nur ein kleiner Nebenaspekt des Segens. Man muss den Segen natürlich auch annehmen, um seine vollen Früchte bekommen zu können. Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter in das nächste Kapitel hinein, in den nächsten Abschnitt, das Werk Christi in der Liturgie. Der verherrlichte Christus heißt es da. Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt und den Heiligen Geist in seinem Leib der Kirche ausbreitet, handelt jetzt durch die Sakramente, die er zur Mitteilung seiner Gnade eingesetzt hat. Die Sakramente sind durch die Sinne wahrnehmbare Zeichen, Worte und Handlungen, die unserer Menschennatur zugänglich sind. Kraft und Wirken, Kraft des Wirkens Christi und des Waltens des Heiligen Geistes bewirken sie die Gnade, die sie bezeichnen. In der Liturgie der Kirche bezeichnet und verwirklicht Christus vor allem sein Passia-Mysterium, das wir ja vorhin erklärt haben. Während seines Erdenlebens kündigte Jesus durch sein Lehren das Passia-Mysterium an und nahm es in seinen Taten vorweg. Als dann seine Stunde gekommen war, durchlebte er das einzige Ereignis der Geschichte, das nicht vergeht. Jesus stirbt ein für alle Mal, so steht es in Römer 6,10, in Hebräer 7, 27 und 9, 12. Er wird begraben, er steht von den Toten, sitzt zu Rechten des Vaters. Dieses tatsächliche Ereignis, welches sich in unserer Geschichte ereignet hat, ist ganz und gar einmalig. Alle anderen Ereignisse geschehen einmal, dann gehen sie vorüber, versinken in der Vergangenheit. Das Passia-Mysterium Christi hingegen kann nicht in der Vergangenheit bleiben, denn durch seinen Tod hat er den Tod besiegt. Alles, was Christus ist und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil, steht somit über allen Zeiten und wird ihnen gegenwärtig. Das Ereignis des Kreuzes und der Auferstehung ist etwas Bleibendes und zieht alles zum Leben hin. So viel zum verherrlichten Christus. Herr Dekan, was sagt uns dieser Abschnitt?
Ja, das bedeutet natürlich eine gewisse Zeitlosigkeit, die da zum Ausdruck kommt. Wir leben ja in der Zeit. Jeder Augenblick vergeht. Aber dieses Mysterium, das sich da immer wieder aufs Neue auf dem Altar ereignet, das ist etwas, wo sozusagen die Zeit überschreitet. Wir werden, wenn wir die Heilige Messe zum Beispiel feiern, stehen wir ja unter dem Kreuz. Wenn wir die Heilige Messe feiern, da öffnet sich der Himmel. Da wird die himmlische Liturgie sozusagen mit hineingenommen in unsere irdische Liturgie. Also es ist die ganze Heilsgeschichte in einem Augenblick vorhanden. Das ist etwas, was Zeit und Raum übersteigt.
Das heißt, eine zutiefst mystische Handlung. Es ist ja heute so, dass die Leute allgemein nach übersinnlichen Erlebnissen streben, vielleicht sich in östliche Religionen orientieren und dort versuchen, irgendetwas ja Überirdisches zu finden. Dabei ist doch direkt vor ihrer Haustür in der Kirche dieses überirdische Wirken in voller Kraft vorhanden.
Ja, wir können das bloß immer viel zu wenig vermitteln. Es ist also so schwierig, Menschen klarzumachen, welches Geschenk zum Beispiel die Eucharistie ist. Oder ich sage den Eltern auch immer, sie können ihrem Kind kein größeres Geschenk machen, als es taufen zu lassen. Es gibt nichts Größeres. Ihr sorgt dafür, dass das ein schönes Gewand hat. Ihr sorgt dafür, dass das immer wieder beim Arzt ist und dass da ja alles stimmt. Aber das allergrößte Geschenk, das sie ihm machen können, das ist die heilige Taufe. Das ist ja der Schlüssel zum Himmel. Aber da bremst dann schon wieder, weil der Himmel für viele gar keine Realität mehr ist.
Es ist eine schöne Geschichte, so wie die Geschichte vom Weihnachtsmann oder vom Osterhasen, die man Kindern erzählt.
Ja, das hat alles, das so unrealistisch meint. Und dann erleben es dann wieder Dinge, wo sie sagen, also das kann man sich natürlich nicht erklären.
Und ja, es gab und gibt ja Theologen, die das Leben und Sterben Christi ja auch gerne metaphorisch, also rein bildlich verstanden wissen wollen. Auf gut Deutsch, Christus stirbt und steht sozusagen nur geistig von den Toten auf. Wenn man sowas hört, braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn unter den Menschen dann kein wirklicher mystischer Glaube mehr vorhanden ist. Und wenn man jetzt hier den Katechismus liest, der lässt ja beim Passia-Mysterium keinen Raum für metaphorische Deutung. Er sagt ganz klar, dieses tatsächliche Ereignis, welches sich in unserer Geschichte ereignet hat, ist ganz und gar einmalig. Kann man das denn bezweifeln und sich Christ nennen?
Nein, das kann man nicht. Das kann man nicht. Aber wissen Sie, das können Sie durch die Jahrhunderte verfolgen. Je gescheiter man hier Leute sind, umso dümmer.
Das heißt, es gibt noch Hoffnung für Leute wie mich.
Ja, und einfache Leute begreifen oft die Tatsachen des Glaubens viel stärker, als das die studiertesten Leute sind. Das ist tragisch, aber es ist so. Also manche einfache Frau erkennt mehr, was das Geheimnis der Eucharistie ist und solche Dinge, als mancher, der eine Doktorarbeit abgeliefert hat und dicke Bücher schreibt.
Also, liebe Zuhörer, wenn es Ihnen ähnlich ging wie mir bei der Durchsicht des Katechismus oder dieses Abschnittes vom Passiamysterium und Sie erstmal nur Bahnhof verstanden haben, dann sind wir jetzt getröstet durch die Worte von Dekan Gschwind. Dekan Gschwind, es hat gerade eine Hörerin angerufen und die hatte die Frage, ob es denn in der evangelischen Kirche auch so etwas gibt wie Sakramente.
Ja, freilich. Freilich. Die zwei Sakramente kennt die evangelische Kirche, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Interessanterweise hat Luther ja die heilige Beichte überaus geschätzt. Und zwar nicht nur in seiner vorreformatorischen Zeit, sondern auch, er hat bis ans Ende seines Lebens beim Stadtpfarrer von Wittenberg bei Bugenhagen gebeichtet. Die Beichte ist in der evangelischen Kirche zwar nicht in dem Maß Sakrament gedacht worden, aber gepflegt worden, bis ins 18. Jahrhundert. Und erst dann ist allmählich im Laufe der Aufklärung abhanden gekommen. Interessanterweise ergibt sich ja in der evangelischen Kirche auch immer wieder Tendenzen, dass man die anderen Sakramente wieder stärker belebt, ob das jetzt die Ordination ist, ob es die Krankensalbung ist. Zum Beispiel der Pastor Löhe im 19. Jahrhundert, ein großer Erneuerer in der evangelischen Kirche, der die Schwestern, die Diakonissen auch im süddeutschen Raum begründet hat, in Neuendettelsau, die große theologische Hochschule heute noch ist. Dieser Pfarrer Löhe, der hat zum Beispiel eine ganze Reihe solcher Dinge wiederbelebt. Man hat ihm dann katholisierende Tendenzen vorgeworfen, hat ihn schließlich seines Pfarramtes enthoben. Aber evangelische Geistliche, die ihren Dienst sehr ernst genommen haben, haben immer wieder sich bemüht, diese anderen Dinge auch aufzugreifen. Zum Beispiel auch das Weihesakrament. Es gibt also in der evangelischen Kirche eine ganze Reihe von Pfarrern, die rechtmäßig, wie muss man es da richtig sagen, die sind geweiht worden durch Bischöfe, die in der Nachfolge der Apostel stehen. Das wäre jetzt eine lange Geschichte, wie das gegangen ist, aber jedenfalls gibt es in der evangelischen Kirche durchaus solche Tendenzen, auch jetzt gegenwärtig mit der Krankensalbung. Die evangelischen Pastoren sehen, dass sie oft im Krankheitsfall eben da sehr arm dastehen und tun jetzt auch mit Salbungen manches, weil das ja auch im Neuen Testament verankert ist. Sie berufen sich auf die Schrift, aber wie gesagt, richtig, regulär, die evangelische Kirche lehrt zwei Sakramente, Taufe und Abendmahl. Und dann ist ja wieder dann die Frage, Abendmahl, was geschieht da? Das sind die einzelnen evangelischen Kirchen. Wir reden immer von der evangelischen Kirche, aber es gibt ja ganz verschiedene evangelische Kirchen, ob das jetzt die lutherische Kirche ist, ob das die reformierte Kirche ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen.
Ja, und
aber nicht diese Einheit, die wir haben. Gegenwärtig diskutiert ja die evangelische Kirche, dass sie zu einer stärkeren Einheit finden.
Ja, und Sie haben ja gerade auch gesagt, dass man da irgendwie die Sakramente einfach aufgreifen kann. Ist es denn jedem selber überlassen, was jetzt ein Sakrament ist und was nicht? Das klingt ja relativ verwirrend.
Ja, das sind natürlich theologische Fragen, ob ich jetzt das von zwei Sakramenten rede. Also da kann man sich, die evangelische Kirche sagt natürlich, Blut und Wasser strömen aus der Seitenwunde Jesu. Das heißt also Eucharistie und Taufe. Das sind die grundlegenden Sakramente. Während wir von der Fülle der Sakramente sprechen. Ja?
Das heißt, zwei Sakramente bedeutet aus katholischer Sicht weniger Heil?
Ja, natürlich ist es weniger. Zwei ist weniger als sieben.
Rein quantitativ, also rein mengenmäßig, aber qualitativ?
Natürlich ist doch ein Unterschied, ob ich im Sakrament der Buße die Vergebung der Sünden habe oder ob ich es nicht habe.
Gibt es sowas in der evangelischen Kirche denn gar nicht, also irgendetwas mit Buße?
Es gibt Tendenzen dahingehend, aber nicht in dem Ausmaß wie in der katholischen Kirche, wie auch in der orthodoxen Kirche. In der orthodoxen Kirche, wenn Sie da vor dem Gottesdienst dahin kommen, da sitzt der orthodoxe Geistliche, der Pope, der sitzt vorne dran und jeder, der beichten möchte, der kann da zum Beichten kommen, im Angesicht der Gemeinde.
Herr Dekan Gschwind, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Versammlung der Kirche, also der reale Leib Christi auf dieser Welt, also die Gemeinde, die die Liturgie feiert, der Leib, aus dem die Sakramente herausströmen. Kennt das die evangelische Kirche denn auch, dass diese Versammlung wirklich der reale Leib Christi ist?
Das ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Ja, ich habe versucht, da ein bisschen dahinter zu steigen.
Also die Kirche ist der mystische Leib Christi.
Genau.
Ja. Und wir alle sind Glieder an dem Leib und die evangelischen Christen sind auch Glieder an dem Leib, weil sie getauft sind. Also alle Getauften gehören zum Leib Christi.
Das heißt alle Christen?
Ja.
Gut, das heißt prinzipiell ist nichts dagegen zu sagen.
Wer rechtmäßig getauft ist, gehört zum Leib Christi.
Das heißt, prinzipiell ist nichts aus katholischer Sicht nichts dagegen zu sagen, dass es Sakramente in der evangelischen Kirche gibt. Man muss jetzt nicht unbedingt katholisch zu sein.
Schauen Sie, die Taufe wird ja anerkannt von uns. Wenn ein evangelischer Christ katholisch werden will, wird er nicht nochmal getauft.
Eine Frage, die mich bei der Vorbereitung dieser Sendung auch beschäftigt hat. Wir haben ja vorhin sehr viel vom Segen Gottes gehört, von dem, was uns die Sakramente alles Gutes geben. Gibt es denn vielleicht auch eine dunkle Seite der Sakramente? Gibt es, ich nenne es mal einen Fluch Gottes, so ähnlich wie er Sodom und Gomorra traf?
Wenn jemand die Sakramente nicht schätzen würde oder wenn er sakrilegisch handeln würde.
Sakrilegisch, was heißt das?
Sakrilegisch, also wenn zum Beispiel jemand die Heilige Kommunion empfängt und dann geht er in seine Bank und wickelt die Heilige Hostie in ein Taschentuch und geht dann heim und macht da irgendwelche Dummheiten damit. Das wäre sakrilegisch gehandelt.
Mhm.
Da gibt's ja aus dem Mittelalter verschiedene Berichte, die also solches sehr scharf anklagen. Also hat solche Dinge auch immer mal gegeben. Heutzutage passiert natürlich schon manches auch durch Ehrfurchtslosigkeit.
Mhm. Und dann empfängt man sozusagen eine Schattenseite des Sakraments, dann verurteilt man sich selber.
Ja, das kommt jetzt auch wieder drauf an, wenn einer also mit völliger Unerleuchtetheit durch die Weltgeschichte marschiert, dem kann man natürlich nicht die gleiche Schuld zumessen wie einer, der hochintelligent wäre.
Gott ist ja auch gerecht, das heißt, er wird das ja auch anerkennen.
Der liebe Gott kann jedem ins Herz schauen und er weiß, wie es um ihn bestellt ist und was für eine Vorgeschichte er hat und all die Dinge. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass wir schon durchaus auch schuldig werden können aneinander. Jeder nimmt den anderen mit, zum Guten hin oder nicht zum Guten.
Ja. Aus Geislingen hat uns jetzt die Frau Knobloch erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich möchte mich doch noch beteiligen und zwar geht es um das Bußsakrament. Die Kirche, finde ich, hat es einfach gemacht mit der Bußfeier. Viele Leute gehen nicht mehr zur Beichte und gehen nur zur Bußfeier. Ich finde, eine Bußfeier ist doch nur eine Vorbereitung auf eine Beichte. Oder wie sehen Sie das?
Ja, da haben Sie natürlich schon recht. Wissen Sie, das sind immer so Ersatzgeschichten.
Ja, zum Eben. Ich finde es nicht so gut, dass das die Kirche überhaupt eingeführt hat.
Ja,
macht man es immer einfacher.
Ja, ich muss sagen, das ist natürlich theologisch immer richtig, aber psychologisch nicht immer richtig.
Mhm.
Also, wissen Sie, es ist halt ein Unterschied, ob ich meine Sünden bekennen muss. Da kann man jetzt zehnmal sagen, manche Leute, die sind bloß zum Beichten gegangen, haben schnell ihr Sachter runtergesagt, haben einen schwerhörigen Beichtvater gesucht. Und damit haben sie eine Sache erledigt gehabt. Mhm. Aber natürlich geht es beim Bußsakrament immer um Reue.
Ja, sicher.
Und geht um guten Vorsatz.
Mhm.
Und das Bekenntnis ist natürlich ein wesentlicher Punkt, dass ich das ausspreche, was in meinem Leben nicht recht war. Und dann muss ich halt sagen, dass der Zuspruch, eben auch seine Bedeutung hat.
Ja, zum eben die Vergebung von dem Priester.
Ja, dass der Priester auch ein paar Worte einem sagen kann.
Mhm.
Das scheint mir schon eine sehr wichtige Sache zu sein.
Würden Sie, also wenn mich jemand fragt, würden Sie denn auch, soll ich denn auch sagen, dass das Bußsakrament also wichtig ist und dass man einfach zur Beichte gehen soll? Weil ich denke, also Vergebung ist nur das Persönliche mit dem Priester.
Natürlich, natürlich. Wissen Sie, weil halt der Akt der Reue zu schwach wird. Das ist immer ein Zeichen auch der Reue, wenn ich hingehe und meine Sünden bekenne.
Ja, ja.
Das ist ein ganz starkes Zeichen der Reue. Und natürlich dann verbunden auch mit dem guten Vorsatz.
Ja,
es gehören ja immer fünf Sachen zu einer guten Beichte. Ich muss mich zuerst einmal gescheit vorbereiten.
Mhm.
Aber da haben wir ja schon das erste Problem. Ich bin ja, ich setze mich ja zwischendurch in die Nesseln. Also ich bin ja ein Verfechter dessen, dass ich sage, ich wäre dafür, dass in der dritten Klasse die Schüler das Beichten lernen, ausgiebig, richtig, gut, und am Schluss, dass da die erste heilige Beichte steht. Ich sage es meinen Kindern, ich sage es meinen Kindern auch immer, es ist natürlich immer ein Mehr an Gnade, wenn ich öfters zur heiligen Beichte gehe.
Ja, sicher.
Das ist doch ein Mehr.
Das ist ja auch genau das, was wir vorhin besprochen haben, dass wir eben diese Vielzahl der Sakramente haben. Danke, Frau Knobloch, für Ihre Impulse. Es war sehr bereichernd. Ich würde nur noch gerne den Herrn Netter aus Eichstätt auf Sendung nehmen. Grüß Gott, Herr Netter.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage, und zwar, weil wir gerade vorhin gesprochen worden ist von den zwei Sakramenten der evangelischen Kirche. Und zwar auch, was jetzt Abendmahl betrifft, also ich kann mir dann gar nicht vorstellen, dass dieses Sakrament dann auch wirklich, dass der Herr da wirklich gegenwärtig wird, weil es fehlt ja das Priestertum. Also kann man das von unserer Seite dann überhaupt sagen, das sei ein Sakrament? Also von unserer katholischen Position her?
Ja, das kann man nicht ganz so sagen. Natürlich, da haben Sie schon recht. Aber die evangelische Kirche sagt, wir haben zwei Sakramente. Ja.
Mhm.
Aber ich meine, die Abendmahl, da geht es ja dann wieder darum, die verschiedenen protestantischen Richtungen haben ja verschiedene Auffassungen. Erst in der Leuenburger Konkordie, die in den im 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts war, haben sich die reformatorischen Kirchen zu einem gemeinsamen Abendmahlverständnis eigentlich geeinigt. Und selbst das ist nicht unbestritten.
Aber von unserer Position her, also von unserer katholischen Position her, kann das gar nicht möglich sein, dass der Herr da gegenwärtig wird, oder?
Ja, weil kein geweihter Priester vorhanden ist.
Ja, danke, Herr Netter, für diesen Impuls noch, dass der Priester eben in der katholischen Kirche doch ein sehr wichtiger Faktor ist, der in der evangelischen nicht da ist. Unsere Zeit ist jetzt fast am Ende. Ich möchte Sie aber nochmal fragen, Dekan Gschwind. Sie haben gesagt, Gott kann in der evangelischen Kirche nicht gegenwärtig werden, wenn kein Priester da ist. Wie können dann Sakramente wirken?
Ja, also ich meine, die Taufe kann ja jeder Christ spenden. Da brauchen Sie keinen Priester. Die Taufe, dass jeder Christ kann im Notfall die Taufe spenden. Also insofern ist dieses Sakrament, wenn es in der Form richtig gespendet wird, immer gültig.
Ah ja, das heißt also, das, was die evangelische Kirche spendet, könnte sozusagen jedermann spenden.
Natürlich, natürlich. Also wenn Sie zum Notfall kommen und Sie wissen, der ist nicht getauft, dann müssen Sie in der Lage sein, dass Sie dem das Sakrament der Taufe spenden können. Also meine Viertklässler, die können alle taufen.
Ja, und ist dann irgendwelche Sakramente, wo das eingeschränkt ist, dass das nur Priester dürfen?
Ja, das ist ja klar. Also zum Beispiel die Eucharistie feiern, das kann nur ein Priester. Das Sakrament der Buße, die heilige Beichte.
Fort. Dankeschön, Dekan Ludwig Gschwind.
Danke auch.
Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie heute mit dabei waren bei dieser Katechismus-Sendung.